Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In dem Wort Hierarchie, da steckt die Heiligkeit ja schon drinne. Die heilige Führung oder die heilige Herrschaft. Und auch wenn man damit heute Rangordnung eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft meint, kommt der Begriff auch tatsächlich aus der Religion. Der Begriff ist heute da natürlich längst nicht mehr drauf beschränkt, aber auch in Religionen gibt es natürlich weiterhin Hierarchien. Und darum, wie die funktionieren und ob das immer diese klassische Vorstellung von Papst, Bischof, Priester sein muss, darum geht's ja in dieser Stunde. Über christliche Kirchen und die Rolle von Hierarchien darin, darüber möchte ich jetzt sprechen. Und zwar nicht hauptsächlich über die katholische Kirche, auch wenn die wahrscheinlich als erste bei dem Thema einfällt. Ich habe mich nämlich mit Maren Freudenberg verabredet. Sie ist Religionssoziologin an der Ruhr-Universität Bochum und sie hat viel zu evangelischen Freikirchen geforscht und zu evangelikalen Gemeinden, die ganz besonders bibelfromm sind und sich ganz direkt mit Gott und mit Jesus verbunden sehen. Herzlich willkommen, Frau Freudenberg.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Die evangelischen Freikirchen, bei denen gibt es natürlich keinen Papst und Co. und kein kirchliches Lehramt, oft nicht mal eine wirklich formalisierte Ausbildung. Sind das dann Kirchen ohne Hierarchien?
Ganz im Gegenteil. Auch evangelikale Freikirchen und gerade evangelikale Freikirchen sind von strengen Hierarchien geprägt, die sich allerdings anders darstellen als in der katholischen Kirche zum Beispiel. Oftmals ist das Gemeindeleben sehr auf die Kirchenführung ausgerichtet. Das heißt, auf den Pastor, seltener die Pastorin. Es gibt im freikirchlichen Milieu oft das Modell, dass man ein Senior-Pastor-Couple hat. Also das heißt, Mann und Frau verheiratet, die der Kirche vorstehen. Die kommunizieren dadurch natürlich direkt auch ein gewisses Rollenbild, traditionelle Genderverständnisse, das klassische Familienbild des verheirateten Paars. Ob das jetzt so ein Pastor-Couple ist oder ob das ein Pastor ist, der Kirche vorsteht, es ist ganz klar, dass die Kirchenstruktur auf diese Führungsperson ausgerichtet ist. Das heißt, sie hat mit mehr oder weniger theologischer Ausbildung, auch im freikirchlichen Spektrum, gibt es natürlich theologische Ausbildung mitunter. Die Person ist der Anführer, hat das Sagen, hat die Autorität. Das heißt, es ist weniger eine bürokratisierte Hierarchie, es ist weniger eine Hierarchie, die auf zertifizierter Ausbildung basiert, sondern eine Kirche, die sehr an die Person, an die zentrale Person des Pastors und seine Führungsrolle, also damit zusammenhängt.
Wenn jetzt die Ausbildung nicht formalisiert ist und wenn es gar keine wirkliche greifbare Ämterstruktur gibt, woher bekommt dann dieser leitende Pastor oder dieses leitende Pastorenpaar seine Autorität?
Die Autorität des Pastors bzw. des Pastorenpaares kommt in erster Linie von der Bibelnähe, die der Pastor kommuniziert über seine Predigten und die die Gemeinde quasi legitimiert. Also es sind die Anhänger immer, die Autorität zuschreiben. Aus einer religionssoziologischen Perspektive würde man sagen, dass Autorität, Charisma, wenn man so will, keine angeborene Eigenschaft ist, sondern immer in der zwischenmenschlichen Interaktion entsteht. Das heißt, die Mitglieder in Freikirchen akzeptieren ihren Pastor als solchen, wenn sie das Gefühl haben, dass er bibeltreu predigt, dass er einen Orthopraxen-Lebensstil hat, einen Lebensstil, der mit der Bibel übereinstimmt, mit biblischen Grundwerten, mit der in der jeweiligen Kirche gängigen Interpretation des Evangeliums. Wenn das alles stimmig ist, wird Autorität zugeschrieben. Das bedeutet dann, dass der jeweilige Gemeindeleiter das Standing hat, das Ansehen hat und quasi die Rolle weiter ausüben kann. Aber es bedarf wirklich dieser Zuschreibung, es bedarf der Legitimation. Der Gemeindeleiter, der Pastor, muss sich also ständig beweisen durch die Art und Weise, wie er sich verhält, sowohl im Gottesdienst, die Inhalte der Predigten, aber auch in seinem alltäglichen Lebensstil.
Das klingt jetzt nach einer herausgehobenen Position, aber auch nach einer sehr angreifbaren Position, denn die kann ja dann auch wahrscheinlich jeder relativ leicht auch wieder entzogen werden, oder?
Prinzipiell ja. De facto ist es allerdings so, wenn man sich anschaut, wie sich wirklich dann zwischenmenschliche Dynamiken entwickeln Pastoren oder Pastorenpaare genießen, je länger sie im Amt sind, natürlich einen immer höheren Grad an Autorität, weil sie sich ja mit der Zeit immer stärker bewiesen haben quasi. Es ist allerdings so, das muss man ganz klar sagen, anders als jetzt zum Beispiel in der katholischen Kirche, kann ein evangelikaler Pastor viel leichter gestürzt werden, da eben die Institution Kirche so nicht im Hintergrund ist in Freikirchen, wie sie es vergleichbar im Katholizismus der Fall ist. Das heißt, Gemeindeleiter haben in der Regel kein Backing von übergeordneten Instanzen.
Ein Punkt, an dem so eine Hierarchie ja vielleicht auch wichtig werden könnte, ist, wenn man als einfaches Gemeindemitglied eine Beschwerde hat, wenn irgendwas nicht richtig läuft. In einer klar ausgeprägten Ämterhierarchie kann man sich dann an die Vorgesetzten wenden. Wie regelt man das denn in einer Kirche ohne ausgeprägte Ämter?
Das ist eine interessante Frage, denn wenn man sich das mal überlegt, es gibt einen Konflikt in der Gemeinde, ob es jetzt der Pastor ist in der Freikirche oder auch erstmal der Priester in der katholischen Kirche. Autoritätspersonen, das dauert ja einen Moment, bis die angegangen werden, nicht wahr? Also da muss der Unmut schon sehr groß sein. Sagen wir mal, wir sind an dem Punkt. In der Freikirche würden Mitglieder erstmal untereinander sprechen und dann klassischerweise auf der Ebene quasi unterhalb des Pastors ansetzen und versuchen, vertrauensvoll das Gespräch zu suchen und Verbündete zu finden für das eigene Anliegen. Und das Anliegen dann dem Senior Pastor, dem Pastor vorlegen. Das geht dann viel direkter, viel weniger bürokratisch, viel weniger formell.
Führung und Leitung und wie man das richtig gut und überzeugend macht, ist im freikirchlich-evangelischen Bereich, so mein Eindruck, viel häufiger Thema als in Kirchen, die stärker mit Ämterhierarchien strukturiert sind. Liegt das daran, dass eben diese Führung immer wieder neu angefragt wird?
Den Eindruck teile ich auf jeden Fall. Also was wir im freikirchlichen Milieu sehen, da ist insgesamt auf der Gemeindeebene eine viel höhere Flexibilität. Wie gestalte ich das Gemeindeleben? Was für Ansätze bringe ich ein? Wie kann ich meine Ideen umsetzen? Das geht wirklich auf der Ebene der ganz normalen Mitglieder los. Das gilt auch für die Pastoren, gerade für die Gemeindeleiter, für die ganz oben an der Spitze der Hierarchie im freikirchlichen Spektrum. Die haben eine große Autonomie, eine große Souveränität und müssen sich aber eben auch immer wieder beweisen.
Welche Rolle spielt bei dem Ganzen eigentlich der Heilige Geist? Also viele dieser Gemeinden, viele dieser Gemeindeleiter berufen sich ja eben auch auf ihre direkte Verbindung zu Gott. Ich erinnere mich, ich habe mal mit dem Leiter einer pfingstkirchlichen Gemeinde in Berlin gesprochen und der sagte von sich, er sei wahrscheinlich der einzige Pastor, der keine Zungenrede kann. Also so eine besondere, von außen nicht verständliche Sprache, die direkt auf Kontakt mit dem Heiligen Geist zurückgeführt wird. Und das war was, was ihn deutlich beschäftigt und was ihm ein echtes Problem war. Also welche Rolle spielt wirklich auch die persönliche Glaubenserfahrung des Gemeindeleitenden?
Die persönliche Glaubenserfahrung des Gemeindeleitenden ist ganz wichtig, weil er eine wichtige Vorbildfunktion natürlich einnimmt. Ich habe selber im pfingstlichen Spektrum, im charismatischen Spektrum geforscht und bin immer wieder auf Menschen gestoßen, denen es nicht geglückt ist, in Zungen zu sprechen. Und das stellt ein großes Problem für diese Menschen dar, insbesondere wenn wir dann wirklich auf der Gemeindeleitungsebene sind, die Pastoren mit ihrer wichtigen Vorbildfunktion. Denn wie sollen sie predigen, wie wichtig der Heilige Geist und die Geistesgaben sind, wenn sie diese nicht am eigenen Leib erfahren haben. Das stellt einen großen Konflikt für die Menschen, da übrigens auch für die Anhänger, also für ganz normale Gemeindemitglieder, da die religiöse Idee dahinter ist, dass die Erfahrung der Geistesgaben ein Zeichen der eigenen Frömmigkeit ist, ein Zeichen der Tiefe des Glaubens quasi. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist seine Gaben nicht auf sie herabregnen lässt, in der pfingstlerischen Weltanschauung jetzt gesprochen, ist das ein Zeichen dafür, dass sie etwas nicht richtig gemacht haben.
Vieles von dem, was in den Amtskirchen heute schiefläuft, wird ja auf verkrustete Ämterhierarchien zurückgeführt. Sind die Kirchen, bei denen man sich direkt auf den Geist Gottes und dann auf den Pastor, der den wirkmächtig vertritt, bezieht, sind das hoffnungsvolle Gegenbeispiele?
Als Religionssoziologin würde ich mit dem Wort hoffnungsvoll natürlich vorsichtig sein, weil ich kein Werturteil fällen möchte. Sicherlich sind diese freikirchlichen Strukturen in einer anderen Position mit Problemen, die sich aus den Strukturen heraus ergeben, umzugehen. Also das ist das, was ich vorhin mit Flexibilität meinte. Freikirchen sind flexibler, auf Probleme zu reagieren, ob das Mitgliederschwund ist, dass sie etwas ändern in ihrer Praxis, ob das theologische Inhalte sind, mit denen Mitglieder unzufrieden sind, dass da dann gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden. Da ist ein viel höheres Maß an Flexibilität. Man muss aber ganz klar sagen, dass es auch und gerade in Freikirchen einen hohen Grad an großes Wort Missbrauch gibt, ob das spiritueller, geistiger Missbrauch ist oder ob das wirklich auch körperliche Übergriffe sind. Also auch vor diesen großen Problemen ist das freikirchliche Spektrum, ganz genauso wie die katholische und die evangelische Kirche, keinesfalls geschützt. Also das sind Probleme, die da genauso auftauchen. Das heißt, auch aus der Perspektive würde ich hier nicht von einem hoffnungsvollen Gegenbeispiel sprechen.
Also auch ohne feste und ausgetüftelte Ämterordnungen ist eine Kirche nicht notwendig eine Insel der Seligen. Ganz herzlichen Dank an Maren Freudenberg. Sie ist Religionssoziologin an der Ruhr-Universität Bochum.
Ich bedanke mich auch.